Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Plus 2 Europapokal Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der behauptet, der Steinmetz sei der König der Handwerker, Niklas Levinson.
Das ist er in meinen Augen, meinen Augen auch. Ja. Tatsächlich. Das war ein holpriger Einstieg. Ja. Ich will neu.
Von vorne nochmal reinkommen.
Ja, ich will neu.
Nochmal oben in die Bobbahn reinstarten, dieses Podcast. Nee, der Steinmetz ist auf jeden Fall in meinen Augen auch. Also ein sehr respektabler Beruf, gar keine Frage.
Ist nicht. Ach, du übergehst meinen Wunsch. Okay, dann machen wir nicht neu. Ich wollte gerade ernsthaft Stopp drücken und
Nochmal reinkommen
tatsächlich.
Nee,
ja.
Komm, da, dass man in den ersten Sekunden mal stolpert, damit können die Leute doch leben, oder?
Kann ich nochmal reinkommen? Ja, ich bin Niklas Levinson, ich bin auch heute wieder euer Host.
Ja. was geht ab bei dir? Wie geht's?
Also erstmal Steinmetz.
Ja, Steinmetz.
Ist ein Steinmetz auch jemand, der diese geilen Statuen macht, diese weißen Marmorstatuen? Ist das ein Steinmetz?
Oder ist das ein Bildhauer, Niklas?
Stimmt, das gibt's ja auch noch.
Mhm.
Was macht denn dann ein Steinmetz? Was ist der Unterschied zwischen Steinmetz
Metz
und Bildhauer?
Metz ist Steiner halt, ne? Also der ist in verschiedenen Tätigkeitsfeldern tätig, wie zum Beispiel Grabsteine, Inschriften, Ornamente, Treppen, Bodenbelege, Fensterbänke, Naturstein, Außenfassaden, Küchenplatten, Denkmalpflege oder Naturstein-Mauerwerk zum Beispiel.
Also ich glaube, beide Dinge sind unmittelbar miteinander verbunden, denn ich finde hier gerade unter anderem die Steinmetz- und Bildhauerinnung Berlin.
Ja.
Es
macht auch Sinn, ne? Es fühlt sich an, als wäre quasi der Steinmetz wäre quasi die erste Entwicklungsform vom Bildhauer. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Fängst als Steinmetz an und hinten raus bist du ein krasser Bildhauer.
Ja. Also das ist ja, wie nennt man Orte, an denen, nee, das stimmt gar nicht, glaube ich, ist nicht richtig.
Egal, versuch's.
An denen solche Figuren ausgestellt sind.
Bildhauerfiguren?
Zum Beispiel so Figuren, so hier diese griechischen Menschen da. Weißt du, was ich meine?
Griechische Athen?
Ich dachte, das hieß Glyptothek, aber es ist, glaube ich, nicht richtig. Ich glaube,
Glyphosat,
ne? Eine Glyptothek ist, glaube ich, einfach nur eine private Kunstsammlung von irgendjemandem. Weil es gibt in Kopenhagen auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Glyptothek, in der ganz viele von diesen Statuen ausgestellt sind. Also wenn ihr mal nach Kopenhagen fahrt und ein bisschen Sinn für Kunst und Kultur habt, dann kann ich euch den Besuch der Glyptothek dort vor Ort tatsächlich empfehlen. Nee, ist richtig. Eine Glyptothek ist eine Sammlung antiker Steinskulpturen und geschnittener Steine. Junge, ich bin so ein Bildungsbürger, Alter. Das ist unglaublich.
Bildungsbürger Levinson, Schlägt zu. Hast du mal gesehen, wie Glyphosat fließt? Hast du mal gesehen, wenn Glyphosat abgedingst worden ist?
Ist Glyphosat dieses...
Pestizid in irgendeiner Form, glaube
genau,
ich.
Genau, ne? Ja.
Hast du erste gemeinte Frage. Hast du mal
wie
gesehen,
das so rausfließt, das sieht so aus wie ein Glitch, Alter.
Genau.
So total surreal.
Wie nicht gerendert oder sowas. Also es ist wirklich eine der verrücktesten Sachen, die ich je gesehen habe. Es sieht aus wie aus einem Computerspiel oder so.
Ja.
Ja, da sind wir weit gekommen gerade, vom Steinmetz über die Glyptothek ins Glyphosat.
Ins Glyphosat, rein in die UEFA Champions League, das wäre zumindest mein Vorschlag, wir haben ja doch einiges zu besprechen.
Glyphosat hilft ja gegen Unkraut, wenn mich nicht alles täuscht, und wie Unkraut benommen haben sich auf jeden Fall auch die Lazio-Fans in München unter der Woche.
Ich hab ja alleine hier gesessen am Dienstagabend und ein bisschen vor mich hingestreamt mit der Calcio Berlin Community und hab da erneut festgestellt, dass es unfassbar ist, wie schwierig es geworden ist, mit gutem Gewissen in Europa oder in der Champions League gegen die Bayern zu sein. Es geht quasi fast nie.
Weil jeder Gegner bietet dir eine riesige Angriffsfläche und Gründe, sie...
In der Vorsaison war es PSG und Manchester City, wo es aus offensichtlichen Gründen, sei es die Eigentümerstruktur, die Leute, die dahinter stehen, der Staat, der dahinter steht, schwer gemacht haben. Jetzt spielt Bayern halt einfach gegen einen literal Fascho-Club, die einfach eine, durch München touren und da nicht zufällig an den Orten gewesen sind, an denen sie gewesen sind und sich da auch dementsprechend benommen haben. Also Lazio ist auch eine der letzten Mannschaften und es ist in dem Fall wirklich sehr, sehr gut, dass Bayern die aus dem Wettbewerb rausbefördert hat.
So ist es, und nach dem 0-1 im Hinspiel war es jetzt ein 3-0 Heimsieg und der, das kann man glaube ich mal ganz klar sagen, zu 100% verdient. In meinen Augen haben die Bayern dieses Spiel von Anfang an im Griff.
Weißt du, wann und wo dieses Spiel gewonnen worden ist?
Also ich würde sagen, gewonnen wurde es in den letzten 5 Minuten vor der Halbzeit, oder letzten 7 Minuten. Der Doppelschlag 38., 45. von Kane und Müller war natürlich ein Genickbruch, aber ich vermute, du hast eine andere Idee.
Es wurde gewonnen in el Laboratorio del Dr. Tuchel.
Ja, okay.
Am 7. Dezember 2016.
Ja.
Das ist ganz spannend, weil die, da können wir mal direkt einsteigen in die Art und Weise, die Bayern hier gespielt hat. Das war ja schon interessant anzusehen, denn sie sind gestartet mit einem Mittelfeldduo, das wir so jetzt zuletzt häufiger gesehen haben, mit Pavlovic und Leon Goretzka.
Ja.
Aber in Ballbesitz die allermeiste Zeit hat Leon Goretzka sich dann aus dem Mittelfeld eigentlich verabschiedet und ist in die Defensive mit reingerückt, hat quasi den linken Innenverteidiger gegeben, neben Eric Dier und neben Matthijs de Ligt. Und die Bayern haben dann aufgebaut mit einer Dreierkette, Pavlovic als einziges Bindeglied davor, der dann situativ mal unterstützt worden ist aus den Halbpositionen, wo davor Sané und Musiala platziert waren, Guerreiro, Kimmich in der Breite, mal auf Höhe von Sané, Musiala, mal auf Höhe, meistens tiefer in der gegnerischen Hälfte, von Kane und Müller, die beide vorne waren im Zentrum, ungefähr, wie gesagt, ist ja fluide, das wechselt immer mal wieder, aber das kann man, glaube ich, runterbrechen auf ein 3-1-2-4. In Ballbesitz, und das ist insofern, finde ich, interessant, dass 2016, wie gesagt, El País, eine spanische Zeitung ist das ja, zumindest, einen Artikel hatte über Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund damals noch, weil die in der Champions League gegen Real Madrid gespielt haben, und der Artikel heißt eben, finde ich saugeil, En el Laboratorio del Dr. Tuchel, in Dr. Tuchels Laboratorium, ja, sozusagen.
Ja, das Labor des Dr. Tuchel.
Ja, ja. Kennst du noch Dexter's Laboratory? Hast du es mal gesehen?
Das klingt doch schon wieder, hallo, das klingt wieder eine Togo-Serie oder sowas.
Nee, Cartoon Network. Kennst du überhaupt Cartoon Network?
Cartoon Network war 8 Kilometer Bannmeile um unser Haus herum. Konntest du nicht empfangen. Konntest du auch die Nachbarn haben drunter gelitten.
Ed und Eddie, Powerpuff Girls und eben auch hier Dexter's Laboratorium. Hast du nie gesehen?
Nee, ich glaube nicht.
Okay, krass. Ja.
Ich habe Sport geguckt stattdessen.
Du hast Sport geguckt, damals schon, Skispringen unter anderem.
Ja.
Und dieses 3-1-2-4 hat Thomas Tuchel damals in diesem Artikel als, Zitat, die Zukunft des Fußballs beschrieben. Und ist auch eine Systematik, mit der er damals beim BVB, zumindest in seiner ersten Saison, ja auch in der Liga sehr, sehr erfolgreich gearbeitet hat. Wir erinnern uns, 78 Punkte geholt, kann man durchaus schon als Erfolg bezeichnen. Und diese Formation ist insofern spannend, dass du durch den 3-1er-Aufbau erstmal extrem viel Verantwortung legst auf den einen Spieler vor der Dreierkette. In dem Fall ist es Pavlovic, wo wir auch sagen können, der macht das ja überragend.
Ey, ich hab's dir vor 2 Monaten gesagt und jetzt passiert's, ne? Ja. Die EM-Diskussion, Pavlovic ist sperrangelweit offen.
Die sperrangelweit offen, und man muss ja auch sagen, ich verstehe, wo sie herkommt.
Ja, warum
nicht? Ich verstehe total, wo sie herkommt.
Wir sind in der Situation mit dem DFB, wo man ein bisschen gucken muss, was kann man verändern, wo kann man was drehen und warum nicht.
Man muss ja sagen, er spielt gerade in einer eigentlich von allen in den letzten Wochen als dysfunktional bezeichneten Mannschaft mit sehr, sehr großer Erwartungshaltung, die an das Team trotzdem angelegt wird, und macht es sehr, sehr gut. Das sind die gleichen Bedingungen wie beim DFB. Das ist auch eine dysfunktionale Mannschaft mit sehr, sehr großer Erwartungshaltung und enorm viel Druck. Also warum, wenn er das bei den Bayern in einem Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel mit extrem viel Druck drauf machen kann, warum soll das nicht theoretisch für den DFB machen können? Es gibt da auch Alternativen zu, aber wie der Junge Bälle verteilt, wie die Passtemperierung ist, das sind keine Sicherheitsbälle alles nur, er ist ja auch entscheidend beteiligt, zum Beispiel am 1-0 mit seinem Chipball, den er auf Thomas Müller spielt, können wir gleich noch drüber reden, also Pavlovic macht das sehr, 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 sehr gut, aber der große Vorteil dieser Formation ist, dass du mit den 2 und den 4 davor im Prinzip 6 Offensivspieler hast. 6 Offensivspieler, mit denen du letzte Linie überladen kannst, eine gute Strafraumbesetzung erzeugen kannst, und auch das haben wir in dem Spiel ja an mehreren Stellen beim FC Bayern erfolgreich in der Umsetzung gesehen.
Wer mir wirklich gut gefallen hat, du hast ihn gerade eben schon angesprochen, es war für mich das beste Leon Goretzka-Spiel, das ich seit Monaten gesehen habe, auf jeden Fall. Also auch mit einem Willen und einer Dynamik, die man ja auch von ihm kennt eigentlich, eben auch dann ins letzte Drittel rein, das hat mir wirklich gut gefallen. Natürlich war es insgesamt einfach eine gute Leistung der Bayern. Das muss man ganz klar sagen, ne? Muss man mal festhalten. Die gehen hier rein mit dem Rücken zur Wand. Der Druck von außen ist groß. Du sagst es, dysfunktionale Mannschaft. Alle gucken drauf und warten eigentlich nur darauf, dass die aus der Champions League rausfliegen, damit sie Thomas Tuchel feuern können. Und das sah nicht aus wie eine Mannschaft, die ihren Trainer unbedingt loswerden will. Das sah aus wie eine Mannschaft, die gesagt hat, wir stampfen Lazio heute ein und dann schauen wir mal weiter.
So sah es aus, und vielleicht ist es auch eine Energie, die jetzt gemeinsam noch entwickeln können.
Ja.
Also jetzt stehen sie im Champions League Viertelfinale, hatten jetzt nochmal einen positiven Moment gemeinsam, dass es vielleicht doch noch möglich ist, mit der Aussicht darauf, dass es im Sommer endet, was, glaube ich, nach wie vor richtig ist, aufgrund gar nicht sportlicher Belange, sondern Dinge, die vielleicht zwischen Trainer und Vereinsführung, Trainer und Mannschaft stehen, immer noch die richtige Entscheidung ist. Du hast Goretzka angesprochen, hast vollkommen recht damit. Aber auch der macht vielleicht eines seiner stärksten Spiele, weil er mit der Rolle, die ihm zugewiesen wurde in dem Spiel, eine Aufgabe bekommen hat, die, würde ich sagen, seine Stärken betont und seine Schwächen kaschiert. Ist so ein bisschen das, was wir schon besprochen haben, mal mit Emre Can bei Borussia Dortmund, dass er tendenziell dann besser aussieht, wenn er die Möglichkeit kriegt oder sich selber auch sehr, sehr oft nimmt, in die Dreierkette zu kippen. Weil es gibt zum Beispiel hier ein Spiel, kann man sich noch mal gerne anschauen, in der 6. Minute hat Leon Goretzka einen Ball von Dier oder De Ligt, hat eine unsaubere Ballannahme, der Ball springt ihm deutlich zu weit vor, aber weil er eben so tief steht, kommt Felipe Anderson trotzdem zu spät und er kann den Pass vorher noch spielen. Wenn, ja, er den, wenn er den Ballkontakt, den ersten Kontakt im Mittelfeld hat, ist die Kugel weg.
Und gefährlich.
Und er hatte mehr Zeit am Ball durch die Positionierung der Innenverteidigung und immer Blick Richtung gegnerisches Tor. Also schon in die Richtung gucken, in die er will, weil dieses Aufdrehen mit dem Rücken zum Tor angespielt werden, das ist, glaube ich, nicht seine Stärke. Also die Rolle, die er bekommen hat, hat auch ganz klar, glaube ich, ihm dabei geholfen, ein gutes Spiel zu machen.
Und es spiegelt sich ja statistisch komplett wieder. 80 von 81 Pässen an den Mann gebracht. Der einzige Ball, der nicht ankam, war ein langer Ball. Da hat er übrigens auch 5 von 6 gespielt. Hat dazu 5 geklärte Bälle, 4 abgefangene Bälle. Also insgesamt muss man wirklich sagen, Leon Goretzka da mit einer wirklich ordentlichen Performance. Und auch für ihn ja nicht unwichtig, denn er ist ja aufgetaucht unter den Namen in den letzten Wochen von Spielern, die um ihre Zukunft beim DFB bangen müssen.
Kann ich auch verstehen.
Ja, na klar.
Ich weiß auch nicht, ob ich so weit gehen würde zu sagen, dass ein Spiel jetzt weder beim FC Bayern noch bei der Nationalmannschaft irgendwas Grundlegendes verändern muss. Ich glaube, da müsste man schon häufiger.
Nö, aber muss ja irgendwo anfangen, wenn er darum kämpfen will, dann muss er irgendwo anfangen.
Genau, und das hat er gemacht. Das hat er auf jeden Fall gemacht. Trotzdem, auch da sage ich, dass da jetzt eine Rolle für ihn so ein bisschen geschaffen wurde extra, die ihn auch in der Funktion eingebracht hat mit Ball, die kein klassischer Mittelfeldspieler war. Und also ob das die Ideallösung auf Dauer dann wäre, das muss man mal betrachten. Ich bin gespannt, ob die Bayern diese Systematik weiter durchziehen wollen. Bevor sie in Führung gehen, über das Tor können wir gleich nochmal sprechen, hat Lazio eine einzige große Chance im Spiel. Ja. Und das ist der Kopfball von Giro Immobile. Verlängert von De Ligt an den langen Pfosten. Und dann ist Immobile da und kann den aber nicht aufs Tor bringen. Und da würde ich nur erwähnen, das ist eine der Situationen gewesen, weil ich finde zum Beispiel auch Jamal Musiala hat extrem diszipliniert und gut mit nach hinten gearbeitet. Hat das sehr, sehr gut gemacht, dass er Guerrero da nicht alleine gelassen hat, ihn unterstützt hat auf der Außenbahn. Und das hat definitiv auch geholfen. Und 6 von 13 Bodenzweikämpfen gewonnen, also hat sich auch defensiv definitiv eingebracht. Und auf der Gegenseite war es eben bei der Immobile-Chance so, dass wir dieselbe Situation hatten, wie schon gegen Freiburg besprochen, wo ja auch ein Tor passiert ist, das 1-0, nämlich, dass Kimmich alleine ist gegen zwei Leute. Er hat einen, der ihn hinterläuft, einen, der am Ball ist. Und das bringt ihn in die missliche Lage, dass er eben nicht den Flankengeber so unter Druck setzen kann, wie er es vielleicht tun wollen würde. Also da habe ich jetzt nur, kann man ein Auge drauf werfen, glaube ich, weil da sieht man, sobald, in dem Fall glaube ich, Leroy Sané nicht da ist und ein Spieler fehlt, um ihn zu unterstützen, dann ist das auf jeden Fall eine Bruchstelle, die dem FC Bayern gefährlich werden kann.
Auch interessant aus Nachwuchsstürmersicht, da nochmal drauf zu gucken, denn dieser Giro Immobile, die Art und Weise, wie er da lauert auf diesem Ball, wie er erahnt, dass er vielleicht verlängert wird und dann am zweiten Pfosten auftaucht, das ist wirklich absolut Top-Class Stürmer, Riecher und Bewegung im 16er, weil, also ich meine es komplett ernst, da sind nicht viele Stürmer stehen dann da und lauern auf diesen verlängerten Ball am zweiten Pfosten, dass er den vergibt, gut für die Bayern, denn danach lassen sie erstmal wenig zu und gehen dann in der 39. Minute durch Harry Kane in Führung. Das ist der erste Treffer, der ist so ein bisschen glücklich, ne? Das ist ein bisschen Ping-Pong im 16er über Müller und
Müller, Guerrero, Kane.
Ja.
Es ist Glück, aber gleichzeitig auch irgendwo erzwungen über die Art der Taktik und folgerichtig sowieso. Denn wenn man sich dieses Tor anschaut und auch da nochmal der Hinweis, Screenshots dazu, auch explizit zu diesem ersten Tor, gibt's bei mir auf dem Twitter-Kanal, wie immer Levinson, das O ist eine Null. Und da sieht man, erst noch ist da Goretzka am Ball, der verlagert den Ball links raus auf Rafael Guerrero. Und in dem Moment sind die Mittelfeldspieler von Lazio, unter anderem Guendouzi und Vecino, immer noch auch tatsächlich als Mittelfeldspieler positioniert. Die sind nah dran, unter anderem an Pavlovic, und die Bayern stehen aber auch gleichzeitig in dieser Ordnung. Du hast Pavlovic, vor ihm hast du in den Halbpositionen Musiala und Sané, und davor hast du die Viererreihe, Kimmich rechts, Müller daneben, Kane zentraler und links Guerrero. Und was dann passiert ist, der Ball geht raus auf Guerrero, Guerrero zieht mit Ball Richtung Zentrum, und Musiala bietet einen tiefen Lauf an, zieht damit Felipe Anderson mit. Und dieser Lauf, den Musiala macht, der ist ganz, ganz wichtig, weil er in der Folge dafür sorgt, dass für Guerrero ein Passweg aufgeht, kurz auf Harry Kane, der sich auch entsprechend anbietet. Und das sorgt dafür, dass Guendouzi auf Guerrero geht und versucht, den Passweg zu schließen. Und auch Vecino wird vom entgegenkommenden Kane angelockt. Und plötzlich hast du eine Situation, wo im Rückraum der eben noch mit abgedeckte, zugestellte Pavlovic komplett frei ist. Komplett frei ist, keinen einzigen Spieler bei sich hat, kriegt den Ball über Kane zurück, kann den ohne Druck eigentlich reinschippen auf Thomas Müller und der FC Bayern hat in der letzten Linie 5 Leute im und um den Strafraum. Deswegen ja, es ist da ein bisschen Glück, weil Guerrero, glaube ich, will selber abschließen, dass daraus eine Vorlage für Harry Kane wird, aber das ist trotzdem irgendwo über die Art der Ordnung erzwungen, weil wenn du 5 Leute im und um den Strafraum hast, hast du einfach auch eine Präsenz da, die dafür sorgt, dass eben ein ungeplanter zweiter Ball trotzdem bei einem von deinen Spielern landen kann.
Ja, und du hast ja auch in der Lazio-Defensive gemerkt, dass sie mit dieser konstanten, mit dem konstanten Überladen wirklich einfach große Probleme hatten. Die Defensive, also Luca Pellegrini auf seiner linken Verteidigungsseite immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Mario Gila, der ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ne, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass er inzwischen Stammspieler ist. Ich dachte, der ist noch bei Real Madrid B und Krebs darum. Der geht ja als Riesen, galt ja lange Zeit als großes, großes Talent.
Ich müsste dich jetzt fragen, wer ist das, weil ich kenne ihn tatsächlich
gar nicht.
Der
war Kapitän der spanischen Juniorennationalmannschaft.
Okay,
ich glaube sogar in mehreren Jahrgängen und gilt als so ein absoluter, ja, ich würde mal sagen, dass so vom Spielertyp De Ligt, junge De Ligt war so, wäre so eine,
ja.
Auch wenn die vom Alter her nah beieinander sind, aber Gila hat ein bisschen länger gebraucht. Und eine Sache, die man, bevor wir über, okay, wir reden erstmal über die Tore weiter, denn ich finde, mit dem 1:0 geht bei Lazio so, siehst du den einfach an, du merkst dieser Mannschaft an, dass sie halt sehen, ey, wir sind hier unterlegen.
Nach dem ersten Tor war für mich klar, Bayern kommt
genau,
weiter.
Ja, habe ich auch gedacht. Ich habe währenddessen mit einem Kumpel waren wir am Hin- und Herschreiben und er hat dann nur gemeint, so jetzt aber auch nachlegen und es war wirklich in der Sekunde haben die es 2:0 gemacht, denn das fällt noch direkt vor der Halbzeit Thomas Müller. Wiederum ein Tor, das in der direkten Entstehung ein bisschen glücklich ist, denn es ist diesmal...
Es ist De Ligt, der den Volley nimmt quasi und dann hält Müller einmal die Birne rein nach dem Standard und macht da das 2:0. Da würde ich eher gelten lassen, dass das glücklich zufällig ist. Beim ersten Tor, finde ich, ist das ein Produkt, ein erzwungenes Produkt der sehr guten Matchtaktik, die Bayern da hatte.
Trotzdem ist natürlich die letzten 3 Bälle, da muss natürlich einfach alles dann so
Dinge müssen ineinander fallen und greifen, aber trotzdem ist es aus der Ordnung heraus passiert, von daher finde ich das okay. Und das zweite ist auch okay, weil das auch verdient ist trotzdem. Klar, beim Tor ist Zufall dabei, De Ligt trifft den Ball toll. Müller macht das, was Thomas Müller machen muss. Übrigens auch hier wieder. Also ist ja durchaus mittlerweile, glaube ich, so ein leichtes Diskussionsthema zwischen Bayern-Fans. Thomas Müller, ja, nein. Das wird mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen zu einer Glaubensfrage, habe ich den Eindruck.
Aber er ist ja eigentlich jetzt erst zum ersten Mal so richtig drin in dieser Saison, finde ich. Und ich finde ihn gut.
Ich finde ihn gut und ich finde, was man vor allem halt auch hier wieder gesehen hat, ist, du siehst es die ganze Zeit, auch in der ersten Halbzeit, er koordiniert, er dirigiert, er ist so wichtig dafür, wie die Mannschaft sich auch gegen den Ball verhält, wer wo presst, drauf geht, ob man hinten rausschiebt und das ist einfach ein Mehrwert, den Thomas Müller mitbringt, da haben wir auch schon mal angesprochen,
der ist
ganz schwer zu setzen.
Ja. Gibt im Weltfußball.
Weil er einfach eben so ein spielintelligenter Kerl ist, also von daher auch, glaube ich, für den Rahmen dieses Spiels sehr, sehr wichtig, dass er da in der Startelf stand und hat dem FC Bayern definitiv nicht geschadet.
Also wenn mich nicht alles täuscht, ist das gerade erst das zweite Mal in dieser Saison oder sogar das erste Mal, dass er 4 Spiele in Serie in der Startformation für Bayern steht.
Krass.
Der hat diese Saison wirklich wenig Minuten bekommen und war ja scheinbar einer von denen, wo es eben die Leidtragenden vor der Tuchel-Revolution im Sinne von ich stelle auf, wie es mir passt,
ja.
Die ich eh spannend finde, muss man jetzt mal danach festhalten, weil Eric Dier, hast du richtig gecallt, ist schon passiert, ne? Die Kaufpflicht greift wohl schon.
Ja.
Ja. Thomas Müller ist wieder reingerutscht. Pavlovic spielt die ganze Zeit. Ich mag Trotz-Tuchel-Aufstellung, muss ich sagen.
Thomas Tuchels Trotzphase mögen wir, glaube ich, beide gerne. und Eric Dier, muss man auch sagen, macht es erneut nicht schlecht.
Er spielt am Wochenende wieder.
Also, wenn er nicht geschont werden sollte aus irgendwelchen Gründen, dann ja. Also, aktuell sieht es so aus, als hätte Eric Dier da durchaus die Nase vorne gegenüber dem einen oder anderen Innenverteidiger, die sonst noch da rumlaufen.
Ist aktuell De Ligt Dier die Nummer 1 Innenverteidiger bei Bayern? Junge, wie sind wir da gelandet? Wenn wir da vor 5 Wochen drüber geredet hätten, dann wird es kaputt gelassen.
Vor allem, weil De Ligt ja eigentlich total außen vor gewesen ist, aber Upamecano hat sich eben selbst ein bisschen über seine Platzverweise ins Aus katapultiert. Ja, Kim scheint jetzt gerade so ein bisschen das Vertrauen
verloren zu haben.
Verloren zu
Vielleicht
haben.
Auch einfach die Nachwirkungen des Asien-Cups unterschätzt.
Der hat einfach auch enorm viel gespielt schon, ja, muss man sagen. Also das würde ich nicht überschätzen, und ich glaube, das sagt nichts darüber aus, wie die langfristige Zukunftsperspektive von Kim bei den Bayern aussieht.
Nee, ich würde auch immer noch langfristig glauben, dass Minjae Kim zum Beispiel die Nase vor Eric Dier hat.
Ja, das glaube ich auch. Für den Moment sieht es eben anders aus. Also das ist schon in Ordnung, wie sie es machen, und dann legen sie eben noch in der 66. dann ist der Deckel halt wirklich komplett drauf. Das dritte Tor nach, das ist wieder Harry Kane. Es ist einmal, der Ball kommt auf rechts raus, Leroy Sané nimmt einen Abschluss, den Povedel nicht ideal klatschen lässt. Harry Kane ist dann da, um abzustauben zum 3:0. Und auch da würde ich sagen, ist ein bisschen Glück wieder, dass der Torwart den so abprallen lässt, wie er ihn prallen lässt. Aber im Vorfeld eine schöne Verlagerung, eine schöne Rotation auch auf der rechten Seite. Und dann wieder eine gute Strafraumbesetzung. Also irgendwie, ich würde das alles so ein bisschen unter die Überschrift packen, erzwungenes Glück.
Ja, Sané muss man auch, ja, darf man auch mal festhalten, sein bestes Spiel seit langem, wahrscheinlich seit dem Gladbach-Spiel war das, glaube ich, wo er zuletzt richtig Impact hatte.
Ja.
Auch schön zu sehen, dass das also auch geht. Und ich bin da jetzt echt, also keine Ahnung, ich muss da jetzt aufpassen, mich nicht zu sehr blenden zu lassen. Am Ende des Tages ist Lazio auch kein absolutes europäisches Powerhouse.
Die haben aus ihren letzten 4 Ligaspielen 3 verloren.
So,
ne? So ehrlich muss man auch sagen.
Genau, da muss man drüber reden und muss das dann dementsprechend einordnen. Aber zumindest so ein klein wenig was heißt Hoffnung, ist jetzt nicht so, dass ich mir das unbedingt wünsche, aber dass die Bayern nicht komplett austrudeln lassen und jetzt nochmal ein bisschen den Angriff starten, vielleicht nochmal ein bisschen Druck machen auf Leverkusen. Druck ist da natürlich in einem absolut im Rahmen zu sehen.
Denn ich glaube, Druck in der Bundesliga wird es nicht mehr geben.
Weil dafür müsste Leverkusen herschenken.
Leverkusen müsste herschenken, und dafür ist die Lücke jetzt auch schon im zweistelligen Bereich einfach zu groß geworden.
Aber zumindest, dass die Bayern jetzt nicht austrudeln lassen, das ist ja auch schon mal wichtig.
Das ist schon mal wichtig, und wie gesagt, ich halte das für möglich, dass sie jetzt vielleicht doch in der Champions League eine Energie entfalten, die sie dann doch weiter trägt, als man vielleicht erwartet hätte. Und es ist ja auch jetzt nicht so, als würden da keine Mannschaften weiterkommen, die nicht schlagbar wären für den FC Bayern. Dann stehst du plötzlich im Halbfinale.
Ja.
Und dann, glaube ich, ist es auch keine Motivationsfrage mehr. Die Mannschaft hat trotzdem noch ihre Probleme, ihre Dellen, ihre Schwachstellen. Deswegen, also trotzdem sind sie gegen viele Teams in meinen Augen aktuell nicht der Favorit. Oder gegen nicht viele, aber einige Teams. Aber zum Beispiel Real Madrid. Ich habe jetzt die Spiele ehrlicherweise nicht geschaut, aber nach allem, was man hört, was man so statistisch mitnimmt, war das schon auch so ein bisschen schmeichelhaft, dass sie weitergekommen sind auf diese Art und Weise.
Ja.
Von daher sehen die auch aktuell vielleicht nicht aus wie eine Mannschaft, die für den FC Bayern unschlagbar wäre. Real natürlich auch eine Mannschaft, die immer gefühlt mit der größeren Herausforderung mitwächst. Das ist auch eine große Qualität, die sie haben. Aber mal schauen, ob da nicht was möglich ist. Bin gespannt dann, ob das...
Ich finde auch halt die Ausgangssituation nur für die Champions League für Bayern. Ich bin komplett bei dir. Gegen City, gegen Real, das sind einige Mannschaften, wo die Bayern nicht Favorit sind. Gegen Inter wahrscheinlich.
Ich würde sogar sagen, gegen Arsenal auch aktuell.
Gegen Arsenal inzwischen auch wahrscheinlich. Bin ich komplett dabei. Aber die Ausgangslage, dass der FC Bayern sich vielleicht mit Thomas Tuchel in so eine kleine Außenseiterrolle auch selbst reinredet in der Champions League, das passt ja auch jetzt nicht ganz verkehrt zu Thomas Tuchel manchmal. So, mit Chelsea hat er ja auch durchaus mal Außenseiter-Fußball spielen lassen, ne? Gerade so in den wichtigen Spielen.
Ja.
Warum denn nicht? Wir gucken uns an, was da noch so auf uns zukommt mit dem FC Bayern.
Wir schauen uns das an, mal schauen, ob diese Ordnung mit Ball, dieses 3-1-2-4, ob das jetzt mal Bestand hat, ob wir das häufiger sehen werden. Ich finde es nämlich wirklich an sich gut, weil Goretzka hat mal drüber gesprochen, du hast ja auch Sané angesprochen, der ein gutes Spiel macht, liegt, glaube ich, auch mit daran, dass er Musiala immer oder sehr, sehr häufig in diesen Halbräumen positioniert waren. Einfach in den Räumen, in denen sich, glaube ich, beide auch am wohlsten fühlen und auch den größten Impact haben. Vor allem Sané dann eben über die rechte Halbspur. Also einfach eine Formation, glaube ich, die dann vielen Spielern in dieser Mannschaft relativ gut entgegenkommt. Kimmich, Guerrero in der Breite kann funktionieren. Beide haben halt enorme Passqualität, Spielmacherqualität. Guerrero, auch ganz spannend, in dem Artikel von 2016 damals hat Tuchel auch gesagt, wenn du ein Problem auf dem Feld hast und ich weiß, wie du es lösen sollst, gib den Ball Guerrero.
Ja.
Und gesagt hat, Guerrero kann mit jedem zusammenspielen und lässt eigentlich jeden gut aussehen.
Es ist auch kein Zufall, dass Rafael Guerrero jetzt einfach der Mann ist, wo wie gesagt, bei Tuchel ein Punkt angekommen ist, wo ich scheiß auf alles die Situation ist und dass er jetzt einfach jedes Spiel spielt. Und Alfonso Davies, der jetzt ja wieder fit ist, muss man ganz klar sagen,
ja,
ist wieder da, nicht spielt, das ist schon, das ist kein Zufall.
Genau, also ich finde halt, was hier halt fehlt dann in der Breite, wenn da Kimmich und Guerrero stehen, ist Tempo und 1-gegen-1-Qualität.
Das ist die langsamste Außenverteidigung in der Champions League.
Das schon, aber ich fand es nicht unspannend, bin gespannt darauf, wie es weitergeht. Und damit können wir, glaube ich, das Spiel an sich zumachen.
Aber wir bleiben noch ganz kurz beim FC Bayern München, denn man setzt Zeichen außerhalb des Platzes. Max Eberls erster Streich, würde ich mal sagen. Mhm. Mathis Tell verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern München um 2 weitere Jahre bis 2029. Wie die Medien berichten, hatte der junge Franzose ohnehin niemals vor, den FC Bayern München zu verlassen. Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen, gehört. Und Max Eberl sagt, ein wichtiger Baustein für die Zukunft dieser Mannschaft. Mit ihm haben wir die nächste Generation des FC Bayern jetzt schon im Kader. Mathis kam als junger Spieler nach München und hat mit seinen 18 Jahren schon wichtige Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. Und wir, glaube ich, sind ja bekannte Tell-Fans. Und
man muss bescheuert sein, wenn man kein Fan des Fußballers, ja, Mathis Tell ist. Da muss man wirklich bescheuert für sein.
Und so wenig ich den Mann mag, es ist ein solcher Crowdpleaser, diese Verlängerung. Das gibt's überhaupt nicht. Viel besser, also mehr Zuckerstückchen kannst du der Kern-Bayern-Fan-Community, glaube ich, aktuell kaum zuwerfen.
Und es ist ja sogar, muss man ja sagen, schwer einzuschätzen, wie viel Vorarbeit da von Leuten geleistet wurde, die nicht Max Eberl sind.
Das Ding hätte schon unterschriftsreif da liegen
können. Aber er ist halt derjenige, der es jetzt am Ende eintütet. Ist er aber auch, also das sehen wir auch schon öfters. War es nicht auch zum Beispiel so, dass Kolomoani eigentlich Ben Manga war und richtig, dann aber plötzlich Krösche da saß und dann das Gesicht davon gewesen ist so ein bisschen?
Ist ja auch im Sinne des Vereins,
ja,
auf jeden Fall. Wenn der Transfer eingetütet ist oder was auch immer jetzt der Vertrag schon quasi so gut wie sicher ist und du weißt, in ein paar Wochen kommt ja aber ein neuer starker Mann, der hier das Sagen haben soll, dass man das ihm quasi als Antrittsgeschenk mitgibt und sagt, hier, schmück dich mit fremden Federn.
Ja, definitiv. Und genau, Mathis Tell macht das bisher beim FC Bayern wirklich herausragend gut für einen 18-Jährigen, der, also wir haben bisher keine einzige negative öffentliche Äußerung von ihm selber gehabt über fehlende Spielzeit. Wir haben kein einziges Mal gehabt, dass es einen Berater von ihm gibt, der versucht, Druck auszuüben auf den Verein. Also zum Beispiel im ganz, ganz starken Kontrast zu Ryan Gravenberch. Mhm. Hat sich
Mathis, ich habe ganz vergessen, dass Ryan Gravenberch ja ein Jahr lang in den Medien gejammert hat über seinen Berater.
Komplett, und, ja, nur gejammert. Das war ein, ja, einziges Jammern und das haben wir von Mathis Tell bisher noch nicht erlebt. Er ist auch noch ein Tick jünger als Gravenberch das war und hat vielleicht auch eine andere Dringlichkeitsgefühl, da in die Mannschaft zu stoßen. Aber trotzdem verhält sich bisher wie ein absoluter Musterprofi, ist, glaube ich, jetzt schon ein Fanliebling und untermauert das ja auch sportlich.
Ja.
Der steht aktuell, also in seinen Einsätzen bisher, hat in der Bundesliga insgesamt 922 Minuten gespielt.
Und genau dieselbe Statistiken gerade wie, ja, dir geben. Ja,
weil 9 Tore.
Das muss ich mir vorstellen. 921 Minuten. So.
9 Tore und 3 Vorlagen in dieser Zeit, das macht, wenn man Tore und Assists kombiniert auf Scorerpunkte, 1,1 Scorerpunkte pro 90, ja, Minuten.
Ja, da landest du schön bei was, 37, 38, wenn du es auf die Saison, ja, hochrechnest. Natürlich geht eine Rechnung so nicht, ist,
nein,
ja klar. Das ist auch ein sehr athletischer Spieler, der natürlich davon profitiert, wenn er spät gegen müde Beine kommt, bla bla bla. Mathis Tell sieht aus wie ein Spieler, den du in den nächsten Jahren in deiner Mannschaft haben willst und auf keinen Fall gegen dich.
Genau, und du hast vollkommen recht damit, dieser Schnitt, der ist nicht tragbar für einen Spieler, der dann vielleicht von einem Joker zu einer Stammkraft wird, aber deutet halt sein herausragendes Talent absolut an und man muss halt sagen, die Chancen, die er bekommen hat, und die waren nicht immer groß und nicht immer viele Minuten, die hat er bisher wirklich sehr, sehr gut genutzt. Und Vertrag bis 2029 ist ja wirklich ein Statement, das ist 5 Jahre noch hin,
ja,
bis der Vertrag ausläuft, also wirklich eine riesengroße Absicherung, dass du entweder ihn einfach so lange im Verein hast oder halt komplett Herr darüber bist, wie Vertragsverhandlungen oder Transferverhandlungen möglicherweise aussehen könnten. Und ich finde es auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, weil De Ligt, der ist älter als die 3 Spieler, die ich jetzt nennen werde, nochmal ein Stück, wenn er denn bleibt, Pavlovic, Musiala und Tell,
ja,
sind absolut Spieler, um die ich mir vorstellen kann, dass es sich lohnen würde, sowohl sportlich als auch charakterlich, eine Achse zu bauen für die Zukunft des FC Bayern.
Ich meine, das sind ja jetzt schon Spieler, die einfach beim FC Bayern stammen oder zumindest in der, sagen wir mal, in den Top 15, 16 Spielern sind, die da im Bayern-Kader rumlaufen.
Also Musiala ist einer der 3 besten Spieler dieser Mannschaft, würde ich
100%,
sagen.
100%. Und Pavlovic ist einfach aktuell Stammspieler. Sagen wir, wie es ist. Wir reden da, Pavlovic, ein 19-Jähriger, hat,
ja,
Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition verdrängt. Finden wir das richtig? Alles andere Fragen.
Also das Pavlovic spielt, finde ich richtig.
Ja, ich meine, ob Kimmich
spielt. Ja.
Also das sind alles andere Fragen, aber er hat es es ist nun mal passiert. Der Mann spielt. Jetzt am Wochenende nicht, ist er gelb gesperrt in der Liga. Auch interessant ist natürlich jetzt das Rennen Serbien gegen Deutschland. Ne? Serbien,
ja,
macht jetzt Action um Pavlovic. Aber
ist Serbien bei der EM dabei?
würde stark davon ausgehen. Ich weiß jetzt
nicht, man muss ja schon sehr, sehr dumm sein, um sich nicht zu qualifizieren. Ja, Serbien ist eine krasse Truppe. Gehe ich davon aus.
Ja,
ja, Serbien ist eine krasse Truppe, aber auch irgendwie eine, die ich immer so gefühlt finde, das sind latente Underperformer. Die sind immer dabei.
Deutsche
Ich denke immer gute Mannschaft und dann in der Gruppenphase fliegen sie raus gegen Brasilien und die Schweiz.
Deutsche Polen, sage ich dir. wirklich, aber es ist ja so. Polen macht es ja auch immer so. Die sind dabei, sie haben in der Gruppe C England, Slowenien und Dänemark.
Hätte ich ja nicht sagen können.
Ja, ja, gut, das ist auch ganz im Ernst. Ich kann ja auch keine einzige Gruppe sagen. Wer hat Deutschland nochmal? Ungarn wieder wahrscheinlich, wie immer?
Nee, Schottland.
Ja.
Und mehr weiß ich nicht.
Ich glaube schon Ungarn, oder?
Doch, kann sein.
Warte, ich guck nach.
Alter, ich kenne nur noch Schottland aus der deutschen Gruppe. Doch, Ungarn auch. Ungarn safe. Ja, weil wir haben ja darüber gesprochen, über Schottland und Ungarn und über deren Ähnlichkeiten und warum die gefährlich sein könnten für Deutschland, bla bla bla.
Wer ist die dritte Mannschaft?
Österreich.
Nicht schlecht, Alter.
Ist richtig?
Nö, aber Schweiz.
Ah, ja, das ist ungefähr dasselbe. Also von daher ist es in Ordnung.
Reiche Österreich.
Und was ich zu denen noch sagen möchte, zu Tell, Pavlovic, Musiala, die sind 18, 19 und 21 Jahre alt. Also weil da auch eine Frage ist, so Führungspersönlichkeiten, man darf auch, glaube ich, nicht vergessen, weil das macht man gerne, viele von uns, auch je jünger, desto wahrscheinlicher ist das, dass die meisten Müller, Schweinsteiger oder Lahm als fertig entwickelte Persönlichkeiten erlebt haben. Aber ich glaube, keiner von den dreien war mit 18, 19, 20 Lautsprecher oder Anführer in der Kabine, auch allein schon, weil die Hierarchie damals eine andere war und noch deutlich klarer strukturiert war. Ich glaube absolut, dass Mathis Tell, glaube ich absolut, Pavlovic könnte ich mir auch vorstellen. Musiala ist vielleicht gar nicht der Typ dafür.
Glaube ich auch.
Der da so reinwächst, ist vielleicht gar nicht der Typ dafür.
Ich glaube, das willst du von Musiala auch gar nicht. Ich glaube, der muss so ein bisschen sein Eigenbrötler-Ding machen. Das ist doch, solche Spieler sind immer so.
Ja.
Das sind Jungs, die über Leistung vorangehen.
Das ist ja auch eine Art von Führung, anführen.
Ja.
Aber absolut würde ich glauben, dass so mit Pavlovic, Tell und De Ligt sowieso, da definitiv Leute dabei sind, die, glaube ich, auch charakterlich und vom Auftreten her auch nach außen in eine Rolle reinwachsen können, dass das eben Führungspersönlichkeiten beim FC Bayern werden.
Ja, und ich finde es auch spannend, dass man, ich bin der Meinung, man kann am Ende auf die ganze Ära Thomas Tuchel beim FC Bayern schauen. Wir wissen jetzt nicht, was diese Saison noch rauskommt. Theoretisch geht ja noch was Großes. Aber ich glaube, der FC Bayern wird am Ende des Tages alleine für die Entwicklung von Alexander Pavlovic und das Aufrücken, dass er ihnen die Mannschaft geholt hat, aufgebaut hat, kann man Thomas Tuchel die Hand geben und sagen, das war schon nicht verkehrt.
Ja, wir machen damit das Thema zu und ich stelle eine Frage an dich. Was mache ich jetzt gerade?
Ah, du hechelst, Mann.
Ich hechel, Mann.
Ja,
Kleiner ASMR-Ausflug von 50 plus 2.
Machen wir immer gerne. André Hechelmann hechelt nicht mehr seinen Aufgaben bei Schalke 04 hinterher.
Sehr stark.
Der technische Direktor, der ehemalige technische Direktor, wurde am gestern, 5.3., seines Amtes enthoben. Das Ganze schon ein bisschen überraschend.
Ja, also, weil man ihn ja auch gerade erst schon degradiert hatte in eine andere Rolle. Also wenn man mal den Weg von Hechelmann bei Schalke 04 nachzeichnet, er war vor Schalke 04 Chefscout bei Mainz 05 von 2019 bis 2021.
Da will ich einmal kurz eingrätschen. Ich glaube, der Mann ist ein richtig guter Chefscout. Jetzt bitte du.
Da können wir gleich nochmal drüber reden.
Ja.
War dann Chefscout auf Schalke von 2021 bis 2023, wurde dann befördert zum Sportdirektor, hat das Amt definitiv nicht so ausfüllen können, wie man sich das vorgestellt hat.
Nee.
Weder in der Art der Kaderführung, Zusammenstellung, noch, glaube ich, in der Außendarstellung. Und ist dann degradiert worden Anfang des Jahres zum technischen Direktor. Dafür wurde eben Marc Wilmots reingeholt als neuer starker Mann. Auch da, muss ich sagen, habe ich meine Zweifel daran, wie viel Qualifikation der mitbringt über Ex-Schalker hinaus.
Ja, wir haben ihn ja, glaube ich, so. Ich hoffe, das ist jetzt nicht respektlos gemeint, aber wir haben ihn ja relativ früh mal Frühstücksdirektor oder Grüßonkel genannt, weil den Eindruck macht er bei Schalke 04 und das würde ich uneingeschränkt nochmal so sagen, Stand jetzt.
Gehe ich komplett mit. Hechelmann ist jetzt eben Geschichte und du kannst ja vielleicht mal erklären, warum du das eben betont hast, dass du glaubst, er ist ein guter Chefscout.
Genau, weil bei Hechelmann zuallererst mal kannst du in der Bundesliga, wenn du siehst, jemand war Chefscout bei Mainz 05, hat bei Mainz 05 eine Karriere gemacht und geht dann zu Schalke 04, das ist für gewöhnlich meistens in der Historie der Bundesliga ein gutes Zeichen für einen jemanden, der nicht verkehrt ist in seinem Job.
Wenn du bei Mainz die Karriereleiter hochkletterst, dann machst du meistens, glaube ich, was richtig.
Dann machst du wirklich was nicht ganz verkehrt. Und 2019 bis 2021 Chef-Scout bei Mainz 05 gewesen, vorher da auch wirklich aufgebaut worden, das muss man sagen, über Teammanager zu Assistent der Geschäftsführung. Sprich, hat den Mainzer Weg da sehr gut mitgehen dürfen. Und dann bei Schalke als Chef-Scout ja auch durchaus ein paar Entscheidungen oder ein paar Spieler geholt, die nicht verkehrt waren, aber du warst halt bei Schalke schon damals in einer Situation, wo es halt schon dramatisch wurde finanziell und wo es sehr schwierig war. Aber die, ich meine, auch Spieler wie Marius Bülter zum Beispiel, die wenigen, die noch Geld gebracht haben, das sind ja schon auch Hechelmann Empfehlungen gewesen.
Genau, und ich glaube, man kann dann auch da differenzieren zwischen, was muss ein Chef-Scout machen und was ein Sportdirektor machen muss. Ein Chef-Scout ist dafür da, Puzzleteile anzuliefern.
Er zeigt
auf Leute und sagt, das hier könnten Puzzleteile sein. Und die Aufgabe eines Sportdirektors ist dann, Transfers erstens auch umzusetzen und zweitens auch einzuschätzen, welches dieser Puzzleteile können wir jetzt gerade gebrauchen. Also ich würde sagen, das kann man eigentlich, ist ein gutes Bild dafür. Der Chef-Scout oder Scouts liefern einzelne Puzzleteile und es ist dann die Aufgabe des Sportdirektors, diese Puzzleteile zu einem funktionierenden Kader zusammenzusetzen. Und ich glaube, an dieser Aufgabe ist Hechelmann gescheitert.
Genau, denn er hat ja, glaube ich, erst im Sommer 23 als Sportdirektor übernommen. Ne? Die letzte, quasi diesen Kader hat er gebaut und da muss man oder kann man halt sagen, jetzt, wenn man auf die Tabellensituation von Schalke 04 schaut und darauf guckt, dass Schalke, und man muss ja übrigens dazu sagen, ne, Schalke hat auch im letzten Sommer wieder 19 Millionen Transfer plus gemacht und nur 4 Millionen ausgegeben. Du hast eine verdammt schwierige Situation, aber man guckt auf den Kader, wo halt trotzdem irgendwie 5 Millionen reingeflossen sind oder was auch immer und der sieht aktuell so aus wie einer der schwächeren Kader der zweiten Liga. Ich glaube nicht, dass er das ist. Das ist nur das aktuelle Ergebnis. Und dass er da von seinem Posten als Sportdirektor enthoben worden ist, macht Sinn für mich. Und wenn wir im Fußball eine Sache wissen, ist eben, dass wenn du degradiert wirst innerhalb eines Vereins, es ist brutal schwierig weiterzuarbeiten in diesem Verein, weil sich die vorher gefestigten Strukturen plötzlich verändern und du bist der Arsch vom Dienst, der plötzlich eben nicht mehr der große Macker ist, sondern sich auch mal hinten anstellen muss. Und das ist einfach schwierig.
Ja, und das ist ja auch ein Ausdruck davon, dass der Verein an sich nicht mehr das benötigte Vertrauen in dich hat. Und dann arbeitest du ja auch im Arbeitsalltag mit Leuten zusammen, auf die das vielleicht auch abfärbt, wie die auf dich schauen. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Position, in die du dich da reinmanövrierst. Und ist, glaube ich, dann vielleicht auch eh schon ein Abschied auf Raten gewesen, diese Degradierung zum technischen Direktor, die dann Hechelmann widerfahren ist. Also man muss, glaube ich, schon sagen mittlerweile, dass der Kader von Schalke 04 wahrscheinlich einfach unausgewogen ist, sehr, sehr unausgewogen. Ja. Also gerade die Defensivqualität, glaube ich, da, Innenverteidigung ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Stichwort an der Stelle.
Ja, aber auch die Außenverteidigung.
Auch die Außenverteidigung,
das ist halt Ungleichgewicht da, ja.
Das ist einfach immer noch vorhanden oder große Problembaustellen sind, weil du stolperst halt auch nicht auf den Tabellenplatz, auf dem sie aktuell stehen. Ja. Und ich würde aktuell sagen, dass von den Leuten, die da sind, auch wenn er am kürzesten da ist, der Trainer zum Beispiel, Kari Gerrards, am wenigsten dafür kann. Und ich der Meinung bin, dass er jemand ist, der nicht in Frage gestellt werden sollte aktuell.
Nee, aber ich glaube auch, dass das
hoffentlich Konsens ist, ja.
Genau, weil dass du sich so entscheidest, dass du sagst, hier, wir trennen uns von jemandem, ist ja auch ein Zeichen an quasi alle Außenstehenden, ey, wir machen was, wir bewegen was, aber es ist eben nicht der Trainer, an dem wir jetzt gerade rütteln. Und ich glaube auch, es wäre auch Quatsch, denn wie gesagt, für mich ist dieser Kader, und das muss man Hechelmann vorwerfen. Gestern habe ich einen Tweet oder einen Artikel gelesen, wo jemand gesagt hat, Hechelmann hat einen Kader gebaut, wo eben zum Beispiel die Außenverteidigerposition, weil ich es gerade angesprochen habe, die linke Seite ist für eine Fünferkette gebaut und die rechte für eine Viererkette. Was war der Gedanke hier? Und da muss man halt sagen, yo, da ist was dran. Und wenn du eben Chef-Scout bist, genau wie du es gesagt hast, dann sagst du halt einfach nur, ich weiß nicht, was der Trainer hier machen will, aber hier ist ein Außenverteidiger für eine Fünferkette, hier ist einer für eine Viererkette, der ist günstig, der ist gut, macht mal was. Und da sieht man vielleicht auch dann den Chef-Scout-Einschlag in der Arbeit als Sportdirektor, dass man da vielleicht versucht, Value-Transfers zu machen, die dann gar nicht so richtig ins Profil passen.
Frage. Wie heißt der Turm in London? Big?
Nochmal bitte.
Wie heißt der Turm in London? Der große.
Big Ben.
Big?
Ben.
Ben. Was sind Dragon Ball, Death Note, was ist das?
Scheiße. Manga.
Manga. Ja, Mann.
Ben Manga, Baby.
Ben Manga ist unter anderem laut Himmeldirk, aka Sky Dirk, einer der, Patrick Berger hat es auch berichtet, der heißen Kandidaten bei Schalke 04, der die Nachfolge antreten soll, wenn man so ja. will. Ich glaube aber dann vielleicht in einer raumgreifenderen Rolle, als sie zuletzt Heschemann haben durfte. Aber Ben Manga ist der Name, der jetzt bei Schalke gehandelt wird. Und da haben wir jemanden sitzen hier als Frankfurt-Fan, der, glaube ich, dazu ja eine Einschätzung abgeben könnte, was man sich von dem Mann erhoffen und erwarten kann.
Einen guten Chef-Scout kann man sich von dem erwarten. Meine ich komplett ernst, ne? Also, Ben Manga hat für Eintracht Frankfurt Spieler entdeckt wie Luka Jovic, Daichi Kamada, Yvonne Dicker, Kolo Muani, du hast es vorhin schon gesagt, ist ein Ben-Manga-Transfer, Sebastian Allaire. Und das sind nicht nur Ben-Manga-Transfers, die er entdeckt hat. Das sind Spieler, die er im Auftrag von Eintracht Frankfurt schon frühzeitig unglaublich engmaschig betreut hat, wirklich bezirzt hat, um zur Eintracht zu kommen. Der hat eine unglaublich charismatische Art und Weise, Spieler zu umwerben und für ein Projekt zu begeistern und ihnen das Gefühl zu geben, du bist das Zentralgestirn für alles, was wir hier gerade planen. Unglaublich guten Draht natürlich, ich sag mal, in Richtung Südwesten von Deutschland aus. Frankreich, Spanien, auch Portugal, das sind so die Gebiete, in denen er gut am Ackern ist, aber eben auch ne Daichi Kamada aus Japan geholt. Also auch dahin geht's. Jetzt hat er allerdings nach der Eintracht, bei der Eintracht war ja so ein bisschen das Problem, dass er gerne mehr Einfluss wollte,
ja.
Dass er gerne eine Rolle haben wollte, die, man hat ihm ja dann den Direktor Profifußball irgendwann so ein bisschen auf den Leib geschneidert, aber er wollte schon gerne der starke Mann sein. Deshalb hat er die Eintracht verlassen irgendwann, ging zu Watford, dort wurde er technischer Direktor.
War nicht auch ein Problem bei Ben Manga, dass er in der direkten Kommunikation mit Spielern vielleicht sehr, sehr gut ist, aber dass es nicht so gut war in der öffentlichen Kommunikation, dass es nicht eine Idealrolle für ihn war, da so ein Gesicht oder nach außen Repräsentant zu sein?
Genau. Also er hatte da, glaube ich, auch nie so Interesse dran, weil er hat, das ist so ein bisschen auch das Seltsame bei ihm, zu seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt, muss ich jetzt sagen, war für mich so ein bisschen das Seltsame, dass es ganz klar war, dass er intern Ambitionen hat, dass er gerne mächtiger werden will, aber halt schon so ein bisschen nach seinen eigenen Konditionen.
Ja.
Ne, so, ja, aber öffentliche Wahrnehmung muss nicht sein. Nochmal, Ben Manga, also vielleicht sollte man das mal sagen, wenn es Schalke 04 gelingen sollte, Ben Manga mit seinen Qualitäten davon zu überzeugen, zu Schalke zu kommen, dann ist das ein Win. Ein riesen Win. Denn die Talente, die dieser Mann für die Eintracht gefunden hat, und das übrigens auch, muss man mal sagen, anfangs, als bei der Eintracht wenig Geld da war.
Ja.
Also wirklich wenig bis gar kein Geld. Da war er auch schon sehr, sehr gut. Die Rolle ist aber eben die ganz große Frage für mich.
Die Rolle ist die große Frage. Auch spannend, glaube ich, ist der Aspekt bei ihm, dass bei Frankfurt war es damals zumindest so, dass so ein bisschen so diese, das so als zwei Pole einer Art von Scouting-Arbeit dargestellt wurden. Hier Kröche, der mit seinem Team sehr datenbasiert unterwegs ist, sehr viel auf Tools setzt und auf Analyse, auf die Art und Weise.
Der geht gar nicht aus dem Büro raus zum Scouting.
Nee, der bleibt einfach so zu Hause den ganzen Tag. Der macht nur Homeoffice, Markus Kröche. Und
was wie wir eigentlich.
Ja. Und Ben Manga, bei dem es hieß, dass es jemand ist, der Scouting noch sehr stark nach alter Schule betreibt, der also mit einem eigenen, größeren Team zusammenarbeitet, von Leuten, zu denen ein gutes Vertrauensverhältnis hat, auf deren Meinung er vertraut, viel Leute in Stadien schickt, Leute live beobachten lässt und dann eben, wie du gesagt hast, selber früh dran ist, vor Ort ist, mit den Leuten in die Kommunikation geht. Also ein bisschen vielleicht mehr ein Oldschool-Approach.
Ja.
Und der könnte aber wiederum vielleicht auch zumindest zu Marc Wilmots passen, der mich jetzt nicht der lacht mich nicht an als ein großer Reformator, der unbedingt mit der Zeit gehen möchte.
Nö, den Eindruck habe ich jetzt auch noch nicht. Du hast gerade gesagt, er arbeitet gerne mit einem großen Team, genauso ist es. Er ist auch selbst in ganz vielen Stadien der Welt dann immer unterwegs, guckt sich viel an, ist jemand, den man selten überhaupt vor Ort antrifft, zumindest in seiner alten Rolle als Chefscout. Und hat er zum Beispiel Helena Costa, ich glaube, zur Eintracht mitgebracht, zu Watford mitgenommen.
Also mit der kann man rechnen, glaube ich.
Genau, das wäre so einer der Namen. Und die, also mein Eindruck bei Eintracht Frankfurt war auch wirklich sehr, sehr gutes. Und wenn man ihm das nötige Budget zur Verfügung stellt, da bin ich jetzt wirklich komplett in einem Bereich unterwegs, wo ich nicht weiß, wie das aussehen muss, wie viel wir da reden. Aber wenn man ihm die Möglichkeit gibt, seine eigenen Stärken auszuspielen, und das wäre für mich ganz elementar, dass man nicht versucht, ihn in eine Rolle reinzupressen, weil man die jetzt gerade braucht, sondern dass man sagt, wie können wir die Qualitäten, die Ben Manga uns bringt, maximieren. Und wenn man das schafft, dann sehe ich ihn für einen absoluten Win für Schalke und jemanden, der ihnen da bestimmt helfen kann.
Würde ich auch sagen. Also das Scheitern bei Watford muss man einmal auch so ein bisschen in den Kontext einordnen. Ich glaube, Watford ist einer der am schwersten zu betreuenden Vereine in England. Ja. Da gibt's ja diese Eigentümer, ja, Überlappung, das ist, glaube ich, auch Multi-Club-Ownership. Da steckt zum Beispiel, glaube ich, Udine mit drin, unter anderem. Da werden sehr, sehr viele Spieler hin und her geschoben, vielleicht auch gegen den Willen zum Beispiel von einem technischen Direktor. Mhm. Da ist vielleicht ein Eigentümer da, der über deinen Kopf hinweg entscheidet. Also das Scheitern bei Watford, das frühe Aus dort, würde ich zumindest nicht zu sehr auf die Goldwaage legen. Aber ich schließe mit dir komplett an. Rein von dem, was er bei der SG gemacht hat, von den Spielern, die er gewonnen hat für das Projekt, die auch extrem große finanzielle Gewinne abgeworfen haben, glaube ich auch, ihn zu kriegen, wäre trotz vielleicht der Mängel, die er hat, Stand jetzt für Schalke in ihrer aktuellen Position definitiv ein Win.
Und dennoch, das will ich auch sagen, ich hätte meine Bedenken, wenn er für die Kaderzusammenstellung verantwortlich ist. Wie gesagt, Hechelmann hat einen schlechten Kader zusammengestellt. Du hast sehr gut skizziert, was die Rolle eines Chef-Scouts unterscheidet von der eines Sportdirektors. Und jetzt geht's ja, glaube ich, um die Position technischer Direktor für Ben Manga bei Schalke 04.
Ja.
Aber wie gesagt, deswegen habe ich es gerade so deutlich betont und möchte es nochmal betonen. Es wäre für mich ganz, ganz wichtig, dass man die Stärken betont und die Schwächen kaschiert. Und dass es da andere Leute gibt, die dann sagen, aus dieser von Ben Manga hoffentlich zusammengestellten Auswahl, der soll es sein, der soll es nicht sein. Realistisch ist aber natürlich, dass, weil Ben Manga liebt Traditionsvereine, das muss man ganz klar sagen. Ja. Stuttgart, Eintracht, Watford ist ja auch so wie jeder Verein in England, 1000 Jahre alt.
Ja.
Also das ist aber schon eine Historie an großen Vereinen. Ich war auch mal bei Hoffenheim, wenn mich nicht alles täuscht, aber gut, davor bei der Alemannia. Und der mag das und ich glaube aber eben, dass er bei Schalke 04 gerade die Möglichkeit sieht, bei einem der größten Traditionsvereine einzusteigen und sich da relativ schnell zu einem absoluten Powerhouse aufzuschwingen innerhalb des Clubs. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Weil sonst, weißt du, was wäre der Reiz für einen Mann wie Ben Manga? Weil sind wir mal ehrlich, der wird schon was auf dem Papier Interessanteres finden in nicht allzu langer Zeit, würde ich denken.
Ja, und du weißt halt auch, glaube ich, dass Schalke auch eigentlich auf jedem Posten, den es im Verein gibt, in den letzten Jahren eigentlich nur Leute verschlissen und verbrannt hat.
Ja.
Von daher hast du schon recht damit und ja, ist sicherlich attraktiv da, schnell und zeitnah in eine machtvolle Rolle reinrutschen zu können. Frage ist jetzt, der Name fiel eben mal kurz. Wollen wir die Brücke noch schlagen?
Ja, noch ganz kurz.
Ganz kurz, ja. Zu Daichi Kamada.
Gerne.
Name fiel er eben hier eben im Zuge von Ben Manga. Hätte auch fallen können beim Spiel Bayern gegen Lazio, hat dort aber keine Rolle gespielt in irgendeiner Art und Weise.
Und das zieht sich eh so ein bisschen durch leider inzwischen. Daichi Kamada, der ja bei Eintracht Frankfurt sich zu einem der besten Offensivspieler dieser Liga aufgeschwungen hat. Ich finde, das kann man, oder zumindest einem der besten Vorlagengeber und Offensiven.
Aber war man so richtig enttäuscht davon, dass er ging? Weil mein Gefühl ist so ein bisschen, dass Kamada nicht von allen sportlich gewertschätzt worden ist bei der Eintracht.
Ich glaube, sportlich schon. Ich glaube, die Person Kamada wurde nicht geschätzt. Und ich glaube, das hat ihn gewurmt. Und daran ist sie auch am Ende zerbrochen. Ich meine, es ging ja im Sommer. Er ist super spät bei Lazio untergekommen, erst im August oder sowas.
Hatte sich, glaube ich, das auch schon, allein das schon anders vorgestellt, glaube ich.
Auf jeden Fall. Der war ja eigentlich bei Milan schon mit zwei Füßen in der Tür, dann trennen die sich von Maldini und dann, der hatte ihn eigentlich geholt, aber das wäre einer der beiden Nicht-EU-Ausländerplätze gewesen, die man vergeben darf und dann hat natürlich der neue Mann gesagt, Moment, die Plätze sind relativ wertvoll, ich will dich vielleicht doch nicht haben. Dann hieß es ja sogar kurz, vielleicht zurück zur Eintracht, er hat sich da auch nicht ganz leicht gemacht. Aber er hat bei der Eintracht zum Beispiel 2021 18 Scorer gemacht in der Bundesliga. Er war in Europa extrem wichtig für die SGE und war in der Zeit bei der Eintracht laut Transfermarkt 179 Spiele, 40 Tore, 33 Vorlagen für einen Spieler, der von der 10 im Laufe der Zeit auf die 8 gewechselt ist. Und auch da in seiner letzten Saison 32 Spiele in der Bundesliga, 9 Tore, 7 Vorlagen. Also ein Spieler, dessen Fähigkeiten auf jeden Fall über alle Zweifel erhaben sind. Wahrscheinlich aber halt auch die Fähigkeiten eines Spielers sind, der genau da gut ist, wo er gut war. Europa League bei einer Mannschaft, die eben nicht in die Champions League schaut die meiste Zeit, sondern so gerade darunter unterwegs ist. Da kann er herausragend sein. Ich glaube, der Schritt Champions League Mannschaft, das wird auch er jetzt gesehen haben, ist vielleicht, wenn es nicht systematisch sehr, sehr gut für ihn passt, einer zu groß.
Und wir reden über den Mann natürlich, da es Gerüchte gibt über oder um eine Bundesliga-Rückkehr. Nicht etwa zu Eintracht Frankfurt, sondern zu Borussia Mönchengladbach. Die scheinen sehr, sehr stark an Daichi Kamada interessiert zu sein, der einen Vertrag hat, erstmal nur bis 24, genau. Dann gibt es eine beidseitige Option. Ja. Das heißt, der Spieler muss auch wollen.
Ja.
Und stand jetzt, glaube ich, nicht, dass Kamada will. ganz und gar nicht.
Das und dann ist die ist ja auch dann für 2 Jahre oder 3 Jahre.
Drei Jahre wäre das, genau.
Das ist dann auch verrückter Vertrag.
Verrückter Vertrag, den er hat. Und ich glaube,
auf sich selbst gewettet.
Ich glaube, er hat auf sich selbst gewettet. Ich glaube nicht, dass er selbst Lust hat, diese langfristige Bindung an Lazio einzugehen. Würde aber bedeuten, dass Daichi Kamada im Sommer ablösefrei wäre, was der einzige Rahmen ist, in dem es vorstellbar ist, dass Borussia Mönchengladbach beim Spiel eine Chance hätte, weil sonst würde er erstens zu viel Ablöse kosten und zweitens muss ich auch sagen, ich gucke da schon so ein bisschen drauf und sage, wenn Gladbach das gewuppt kriegen sollte, ist das ein krasser Coup für die Borussia, aber glaube ich erstmal ein ordentlicher Rückschritt in der Karriere für Kamada.
Ja, doch, weil eigentlich bist du dann wieder bei einem Verein, der ungefähr da steht, wo die Eintracht stand, als er bei der Eintracht angekommen ist.
Nicht am Ende, weil Gladbach ist von Europa aktuell weit entfernt.
Ja. Und er hat ja sogar bei der Eintracht, glaube ich, von Anfang an europäisch gespielt. Aber ja, interessant dabei wäre natürlich, ist er gestern schon überall rundgegangen, dass man bei Gladbach eh gerade so ein bisschen eine japanische Exklave am Bauen ist. Itakura ist schon da.
Ja, wer heißt der nochmal?
Ja, es ist schwierig mit den Namen. Aber es könnte also darauf hinauslaufen, dass wir 4 Japaner am Niederrhein erleben in der kommenden Saison, wenn auch ein Daichi Kamada käme. Und ich bin ja tendenziell eigentlich von Grüppchenbildung, von Kleingruppen in ich finde das nicht verkehrt.
Fukuda.
So, da haben wir das auch. Das finde ich nicht verkehrt. Und Kamada, das ist verbrieft, hat sich in Deutschland wohlgefühlt. Ich glaube ernsthaft, dass es einer der wenigen Spieler ist, die nicht auf die Eintracht zurückgucken und sagen, das war's, das war die beste Zeit meiner Karriere, weil es sagen ja schon relativ viele Jungs, die weggehen und dann scheitern, sagen, oh Gott, die Eintracht war so geil. Ich glaube, bei Kamada war das nicht so. Ist mein Bauchgefühl und das, ja, ich weiß ja auch, wo es herkommt. Ich war ja selber einer von denen, die immer wieder genervt waren von Kamada. Und dennoch, wenn Gladbach in der Position sein sollte, Kamada zu holen, würde ich sofort zuschlagen und das, obwohl ich glaube, dass es extrem viele Schnittmengen gibt mit aktuellen Spielerprofilen im Kader.
Ja, genau. Die Frage ist nämlich, was wäre er dann für Gladbach? Ja. Also, was ist Kamada überhaupt? Ist er ein Achter? Ist er ein Zehner? Man muss ja auch sagen, er hat ja bei der SGE immer gespielt in Mannschaften, die nicht das waren, was aktuell zumindest mal ursprünglich der Plan war von Topmöller, nämlich eine Ballbesitzmannschaft aus Frankfurt zu machen.
Ja.
Also immer stark gewesen in einer umschaltbasierten Fußballmannschaft.
Ja.
Und das ist ja auch die Frage, wo will Gladbach hin? Und das ist auch so ein bisschen das Problem und das spricht in dem Fall leider auch nicht für Jerry Seoane, dass man nach fast einer Saison Seoane gar kein Gefühl dafür so richtig hat, wo soll es eigentlich fußballerisch von der Identität her hingehen und dementsprechend schwer tue ich mich zu sagen, okay, wie passt Kamada in das rein, was Borussia Mönchengladbach vorhat.
Aber das ist ja dann auf der anderen Seite auch vielleicht, das wissen wir natürlich nicht, wie es da im Hintergrund läuft, aber vielleicht hat man eben doch schon eine klare Idee, vielleicht auch ohne Jerry Seoane in der kommenden Saison, wir haben ja keine Ahnung. Und vielleicht soll es darauf hingebaut werden, aber ich wäre trotzdem weiterhin in einem Bereich, wo ich sage, wenn man Kamada bekommen kann, dann sollte man es versuchen, auf jeden Fall. Denn ich habe dem Mann lang genug zugesehen, der ist in seinen besten Momenten magisch, wirklich magisch. Und in seinen schlechtesten denkst du halt, hat er dieselben Probleme, die Mesut Özil hatte in Deutschland. Dass man halt sagt, heute hat er keinen Scorerpunkt gemacht und hatte die Schultern die ganze Zeit unten.
Genau.
Das ist wirklich das absolute, sehr vergleichbare Spielertypen mit einem ganz anderen Level von Brillanz am oberen Ende natürlich, was Mesut Özil betrifft.
Klar. Nee, gehe ich auch mit. Ich glaube am Ende trotzdem, wenn der Spieler Kamada verfügbar sein sollte und bereit wäre für Borussia Mönchengladbach, alleine aufgrund der Gesamtqualität, dem, was er in der Bundesliga schon gezeigt hat, und man bedenkt, dass es echt ein, wie ich finde, großer Transfer für Gladbach wäre, gemessen an ihrer aktuellen sportlichen Situation, muss man es wahrscheinlich trotzdem machen. Wir müssen nur eine Sache machen, wir müssen tippen, nämlich den 25. Spieltag und der startet am Freitagabend mit der Partie VfB Stuttgart gegen Union Berlin.
So ist es, ich muss immer gerade schauen, wo ich stehe im Tippspiel bis jetzt, 163. Mann.
Wo sehe ich das, Gesamtübersicht?
Ja, wenn du genau und dann runterscrollst, dann wirst du irgendwann auftauchen. Mann, ich war so gut letztes Jahr.
147.
Oh, wir sind in Schlagdistanz.
Wir sind in Schlagdistanz.
Warte mal, wie viele Punkte hast du?
Ich bin besser.
Wie viele Punkte?
Wo sehe ich das?
Ja, du musst auf jeden Fall über ganz rechts. Ganz
235.
223.
Das ist wirklich eng.
Ey, jedes einzelne Jahr wird es am Ende wieder eng.
Okay. Ich glaube, ich habe einmal einen Fehler gemacht. Ich habe an dem Spieltag, an dem wir donnerstags mal ausfallen lassen mussten wegen Krankheit,
nicht getippt, ich auch nicht.
Habe ich nicht getippt.
Ich auch nicht.
Das war mein großer Fauxpas.
Ich habe auch hier, genau der ist es, 22. Spieltag habe ich hier 0 Punkte stehen und am 18. habe ich auch nicht gespeichert. Ah, okay. Ich bin selbst mein größter Feind, merke ich gerade.
Gut, das ist hinlänglich bekannt in vielen anderen Lebenssituationen. Stuttgart gegen Union.
3-0.
3-1.
Bayern gegen Mainz 0-5.
3-0.
2-0.
Leipzig gegen Darmstadt.
5-1.
4-0.
Gladys gegen Köln.
Gladys gegen Köln. FC, can you do something for me? 1-2.
Ich sage, es wird richtig Bananas. 4-3 für Gladbach.
Huiuiui. Augsburg gegen Heidenheim.
1-1.
1-1. Topspiel am Samstagabend, das den Namen, wie ich finde, zumindest vom Klang der Clubs her verdient hat. Wir werden live dabei sein bei Calcio Berlin. Werder Bremen gegen Borussia Dortmund.
Ich glaube, dass Dortmund weiter siegt, weiter nicht überzeugt. Bremen führt und verliert 1-3.
Das war Werderhorn. Ja. 3-2 Werder Bremen.
Ja klar, wär spannend, können wir mit leben. Bochum gegen Freiburg.
2-1.
2-2.
Frankfurt gegen Hoffenheim.
1-0.
2 beide.
Ist auch blöd, 1-0 geht gar nicht auf, wenn Maxi Bayer ein Tor schießt, aber egal. Leverkusen gegen Wolfsburg. 0-4, sagt Niklas Levinson. Ich sag 4-0 Leverkusen.
0-0.
Wolfsburg ungeschlagen weiterhin bei dir?
Alles normal bei mir. Bei mir bleibt alles normal weiterhin. Damit sind wir durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Montag. Auf Wiedersehen.
Tschüss.